Im Mitternachtsruf, das ist eine Zeitschrift, habe ich einen Artikel gelesen, der anfängt mit dem Opferdienst, den Gott seinem Volk in Israel auf der Wüstenwanderung verordnet hat. Da war die Stiftshütte, da war der Opferaltar. Und wenn jemand im Volk eine Sünde begangen hat, dann musste er das beste Schaf aus seiner Herde geben. Es durfte nicht älter sein als ein Jahr. Es musste fehlerfrei sein. Und damit musste er dann, nachdem er das Schaf an eine Leine gelegt hat, durch das ganze Zeltlager in der Wüste gehen. Egal, ob es angesehene Leute waren, egal, ob es Leute waren, die etwas zu sagen hatten, oder ob es einfache Leute waren, wer eine Sünde begangen hat, musste so mit dem Schaf durch das Zeltlager gehen. Und jeder, der diesen Menschen gesehen hat, ob Mann oder Frau, der diesen Menschen gesehen hat, wusste, der hat eine schlimme Sünde getan. Und damit war das schon so eine Art, wie es früher auch im europäischen Raum möglich war und nötig war, die Leute an den Pranger zu stellen. Sie mussten sich selbst an den Pranger stellen, sich selbst für schuldig erklären. Und ich denke mir, dass es auch dem, der mit diesem Schaf durch das Zeltlager ging, sehr peinlich war. Was mögen die Leute alles gedacht haben? Was hat er getan? Warum muss er jetzt gerade, von dem haben wir doch so anderes erlebt und erfahren, warum muss der jetzt gerade durch das Zeltlager gehen? Aber das war so mal, dass dieser Weg bis zur Stiftshütte, die ja außerhalb des Lagers war, dass dieser Weg so vorgeschrieben war. Und auch dieser Weg, der durch das Zeltlager geführt hat, ist ein Hinweis auf Jesus Christus. Der wurde als Sündenbock durch die Straßen von Jerusalem geführt. Zuerst musste er sein Kreuz noch selber tragen. Und dann, als er unter der Last, und ich denke mal nicht nur unter der Last des Kreuzes, sondern unter der gesamten Last, die auf ihm lag, zusammenbrach, wurde der Josef von Arimathäa gezwungen, Jesus das Kreuz nachzutragen. Aber er musste trotzdem durch die gaffende, ja, Menschenmenge hindurch, die sich daran ergötzte, wieder mal so ein Bild zu sehen. Und auf diesem Weg wurde er verspottet, wurde er verhöhnt. Und Jesus hat aber, und das haben wir im Video gesehen und auch gehört am Kreuz, dann den Sieg vollbracht. Aber bis dahin war es eben dieser weite Weg. Und dieser Weg bleibt auch uns Menschen nicht erspart. Der Weg nach Golgatha und das Kreuz. Dazu müssen wir nicht unbedingt nach Israel reisen. Aber wichtig ist, dass wir uns unter das Zeichen des Kreuzes beugen. Dort unsere Schuld bekennen, so wie der Israelit an der Stiftshütte am Altar seine Schuld bekennen musste und dann seine Schuld ja auf das Haupt des Schafes legte, so dürfen wir einmal unsere Schuld bekennen, aber wir dürfen die Schuld auch loswerden. Wir dürfen sie auf Jesus legen. Das heißt, dieser Vergleich hat mich doch betroffen gemacht. Wir nehmen das oft alles so leichtfertig dahin. Es muss ja so sein und das ist ja alles klar und Jesus hat alles getan und darum kann und müssen wir ja gar nicht so. Aber dieses Bekennen, dieses Laufen durch die Menge, das vor dem Kreuz dann auch die Schuld ablegen, ich denke, das ist schon immer ein Problem auch für uns moderne Menschen heute. Der Predigttext steht im Jesaja Kapitel 53. Fängt schon an im Kapitel 52, die Verse 13 bis Kapitel 53. Ich lese uns diese Verse einmal. Darum will ich ihm die vielen zum Entschuldigung, ich bin verkehrt, hier geht's los. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sich erhaben und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzen, so seht wahr sein Angesicht, so wahr sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes. Und seine Gestalt war mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen und was sie nie gehört haben, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er offenbar geworden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross auf dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten ihn nicht, fürwahr. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will über sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ. und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Das ist das vierte Lied über den Knecht Gottes, das Jesaja niedergeschrieben hat. Das erste Gebet, Jesaja 42, die Verse 1 bis 7. Das zweite Gebet, 49, 1 bis 13. Und da geht es ganz speziell um die Aussagen, die Jesus später den Jüngern des Johannes mitgab, als dieser fragte, Johannes den Täufer, als dieser fragte, bist du es, der da kommen soll? Und Jesus dann sagt, erzählt doch dem Johannes, was hier passiert. Lahme werden geheilt, die können gehen, Blinde können sehen. Und vor allem den Gefangenen wird Freiheit verkündet. Die gute Botschaft vom Werk und vom Wort Gottes. Im dritten Wort klingt dann schon etwas an von dem, was Jesus leiden wird. Aber hier dieses Kapitel 53 ist dann wirklich der Fakt, der dann so auch wirklich geschehen ist. Und in der Auslegung habe ich gelesen, wenn man dieses Kapitel liest und dieses Kapitel wahrnimmt, dann kann man an der ganzen Aussage der Heiligen Schrift nicht zweifeln. Denn was Jesaja hier schreibt, das geschieht 600 Jahre, bevor es geschehen ist. Wie kann ein Mensch solche Gedanken haben, ohne dass sie ihm vom Heiligen Geist eingegeben werden? Und David, der ja noch viele Jahrhunderte davor gelebt hat, der schreibt in seinem Psalm 22 sogar die Einzelheiten, wie der Knecht Gottes leidet. Mir klebt die Zunge am Gaumen. Und Jesus ruft dann aus, mich dürstet. David schreibt, was habe ich denn getan, dass sie meine Kleider unter sich verteilen und mein Gewand, darüber werfen sie das los. Und am Kreuz geschieht es, dass die Kleider Jesu verteilt waren, hier der braucht was, der braucht was, aber das Obergewand, Mensch Leute, das ist doch viel zu schade, das können wir nicht zerschneiden. Darüber wird gewürfelt, darüber wird gelost. Wie kann ein Mensch etwa 1000 Jahre vor dem Ereignis solche Einzelheiten niederschreiben? Das geht nur, wenn er vom Geist Gottes dazu befähigt ist, so einen Blick zu haben. Und was Jesaja hier schreibt, das ist auch das, was wirklich so geschehen ist. Kapitel 13, die letzten Verse sind eigentlich schon der Blick hinter das Ereignis am Kreuz auf Golgatha. Der Knecht wird erhöht, er sitzt auf dem Thron, er spricht Recht und die Völker werden vor ihm niederfallen, werden ihn anbeten. Das kommt alles später dann nach Ostern, nach der Himmelfahrt. Und dann wird er auch die vielen zum Raube haben. Aber zunächst Kapitel 53. Wer glaubt denn unserer Verkündigung? Wer nimmt das Wort Gottes wirklich ernst? Es gibt eben bis in unsere Zeit, und es gab es durch all die Jahrhunderte hindurch, Menschen, die das Wort Gottes gehört haben und es trotzdem nicht angenommen haben. Mein Vater hatte da immer so ein drastisches Beispiel. Der sagte, die sind wie die Gänse im Gewitter. Wenn das Gewitter vorbei ist, dann schütteln die sich, dann sind sie wieder trocken, dann ist alles vorbei. Wenn uns Gottes Wort nicht tiefer geht als bis auf unseren Anzug, bis auf unsere Kleidung und wir es dann schütteln und dann ist es weg, dann können wir auch darauf verzichten. Schon Jesaja klagt, wer nimmt dann Gottes Wort ernst? Wer glaubt denn das, was wir im Auftrage Gottes sagen? Es ist ja nicht unser Wort, es ist das Wort Gottes, das wir verkünden. Und dann geht er auf die Botschaft ein. Er, der Knecht Gottes, wuchs auf wie ein Spross, wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Dürres Erdreich bringt normalerweise nichts zum Keimen. Wenn wir uns so richtig trockenen Wüstensand vorstellen, dann wird daraus nichts, wenn wir da einen Samenkorn hinschmeißen. Und trotzdem hat Gott seinen Knecht diesen Wurzelspross in diese Welt hineingelegt, in die Welt wie in ein dürres Erdreich, die Welt voller Sünde, die Welt, die Gott und Christus abgelehnt hat, wo es überhaupt keine Voraussetzung gegeben hat nach menschlichem Ermessen, dass aus diesem Erlösungswerk etwas werden könnte. Nach menschlichem Ermessen, und das wird bis heute so bezeugt, ist Jesus am Kreuz gestorben und damit was aus. Schluss. Nein, es ist eben nicht so. Dieser Jesus, der wie ein Spross aus dürrem Erdreich hervorbricht, der hat ein Wurzelwerk, Wurzeln, die nicht in der Erde münden, sondern wirklich im Ratschluss Gottes. Und darum ist er so in diese und auf diese Erde gekommen. Verachtet war er, von Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Als Jesus über diese Erde ging in seiner Wirksamkeit, hat er einige Anhänger gehabt. Er hat auch einige Leute gehabt, die ihm gefolgt sind, außer den 12 Aposteln. Aber der Großteil hat ihn nicht angenommen. Und vor allen Dingen waren es die religiösen Führer, die diesen Menschen abgelehnt haben. Und das Leiden Jesu begann nicht erst in der für uns sogenannten Karwoche. Das Leiden Jesu begann bei seiner Geburt. Er war eben nicht der Königssohn, der in einem Palast geboren wurde. Er war eben nicht der, der vorher groß angekündigt wurde und dann, als er da war, mit Posaunenschall durch die Straßen getragen wurde, der neue Messias ist geboren. Nein, sein Leidensweg begann in der Krippe im Stall. Nicht in einem Bett, auf Stroh gelagert, so begann sein Weg. Von Anfang an versuchte Satan, dieses Kind, das da geboren war, Jesus Christus, zu vernichten. Darum musste er nach Ägypten fliehen, oder die Eltern mit ihm nach Ägypten fliehen. Und als er dann wieder in Nazareth war, in seinem Vaterhaus, war er den Dorfbewohnern oder Stadtbewohnern bekannt. Die sagten dann hinterher, der ist doch der Zimmermannssohn, was will der uns denn sagen? Und als er ihnen in der Synagoge sagt, in seiner Vaterstadt, das Wort, das der Prophet hier sagt, das ist jetzt erfüllt, das bin ich, da wollen sie ihn aus der Stadt hinausstoßen und den Abhang hinunterbringen. Nicht einmal seine Nächsten, Bekannten, seine Nachbarn konnten mit ihm mitfühlen. In seiner Familie, als er drin saß unter seinen Zuhörern, den müssen wir da rausholen, der ist ja bekloppt. Das können wir doch nicht zulassen, dass dieser Mensch den anderen hier etwas erzählt. Seine Familie stellt sich gegen Jesus. Und darum sagt Jesus dann, wenn die sich gegen mich stellen, wer ist denn mein Vater, meine Mutter, meine Geschwister? Das sind die, die mein Wort hören und annehmen. Das sind meine Geschwister. Das sind meine Eltern. Und dann vollendet sich dieser Leidensweg, dieser Schmerzensweg wirklich nach seiner Gefangennahme in Gethsemane, als er vor den Hohen Rat geführt wird, geschlagen wird, gegeißelt wird, verspottet wird, angespielt wird und er trägt wie ein Lamm. Er sagt nichts auf alle Herausforderungen, außer auf die eine Herausforderung des Hohen Priesters. Nun sag uns doch endlich, bist du der Sohn Gottes? Ja, ich bin's. Jetzt können wir dich endlich kreuzigen, jetzt werden wir dich endlich los. Du hast ja Gott gelästert. Dann führen sie ihn zu Pilatus. Dort wird er noch ganz anders verhöhnt. Dort wird ihm eine Dornenkrone aufs Haupt gesetzt. Und er wird verspottet, geschlagen, gegeißelt. Und er tut seinen Mund nicht auf. Auch vor Pilatus nicht. Bis Pilatus ihm dann sagt, weißt du nicht, dass ich Gewalt über dich habe, dass ich dich töten lassen kann oder leben lassen kann? Und dann sagt Jesus, du hättest keine Gewalt über mich. Wenn ich meinen Vater bitten würde, dann würde er mir eine Legion von Engeln schicken. Damit wärst du mit deinem ganzen römischen Reich ein Jammerhaufen. Aber ich will es nicht. Jesus hat den Auftrag, das Werk zu vollenden. Ja, er war so entstellt, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und viele, die den Sinn des Kreuzes, des Opfers Jesu nicht erkennen, die sagen, das kann man doch nicht hören, das kann man sich doch nicht ansehen, so eine Jammergestalt kann doch wohl nicht der Sohn Gottes sein. Bis heute wird Jesus Christus als das Lamm Gottes nicht geachtet. Man kann ihn nicht ansehen, das ist doch schlimm. Und was ist das für ein Gott, der so viel am Blut sein Wohlgefallen hat? Ach ja, das Blut. Und das seines Sohnes. So ein grausamer Gott, das kann doch nicht sein. Aber, und das sagt dann der Prophet, wir gingen alle in der Irre. Alle, die Jesus abgelehnt haben, sind den Irrweg gegangen. Und alle, die heute Jesus ablehnen, gehen den Weg der Irre. Wir gingen alle in der Irre. Wir irren uns, wenn wir Jesus als Sohn Gottes ablehnen. Wir irren uns, wenn wir sein Erlösungswerk ablehnen. Wir irren uns, wenn wir sagen, sein Blut kann doch meine Sünde nicht vergeben. Wir gingen alle in der Irre. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich. Er nahm all das auf sich. Er hielt auch seinen Rücken da, als man ihn geißelte. Und auch das ist ein Irrtum, wenn Menschen die Aussage, die Jesaja hier trifft, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen. wenn Sie daraus schließen, gläubige Menschen dürften nicht krank werden. Auch das ist ein Irrtum. Sie gingen alle in der Irre wie Schafe. Ich will das nicht weiter ausmalen, das wissen wir und kennen wir. Aber, und das ist der Hauptgrund, warum Jesus gekommen ist, und das schreibt Jesaja so: Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viel gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Es geht uns nicht und es geht Jesus nicht darum, dass wir alle quietschvergnügt, alle wohlauf sind, keine Schmerzen, kein Leiden haben. Aber es geht Jesus darum, dass das Leid, das uns durch die Sünde belastet, dass wir das bei ihm loswerden. Er ist der Gerechte, der für unsere Sünden gestorben ist. Er hat meine Sünde getragen, und das ist mein ganz persönlicher Glaube, daran halte ich fest. Und der Prophet sagt uns, er hat alle Sünden getragen. Es gibt auf der Welt keine Sünde, für die Jesus nicht bezahlt hat. Er hat alles auf sich genommen. Ein reines, unbeflecktes Lamm hat sein Blut gegeben. Und wie einst in Ägypten das Volk Israel durch das Blut gerettet wurde, das sie an die Türpfosten gestrichen haben, so gilt es uns, durch das Blut Jesu Christi Rettung zuteil. In Ägypten, so heißt es, ging der Würgeengel an den Häusern vorüber. Da wurde keiner bestraft. Da war dann durch das Zeichen des Blutes von Gott aus Gerechtigkeit über dieses Haus gesprochen worden. Und wer sich unter das Blut Jesu stellt und sich da von seinen Sünden reinigen lässt, die er getragen hat, der steht eben unter dem Gottesurteil gerecht. Ich will noch ganz kurz auf den Text eingehen, den Nils vorher gelesen hat. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden. Oder Luther übersetzt sogar: Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Damit habe ich als junger Mensch so viel Schwierigkeiten gehabt, mit diesem Wort das zu verstehen. Ich hatte mich entschieden für Christus, habe ihm mein Ja gegeben, bin getauft worden, in die Gemeinde aufgenommen, und ich wollte auch so leben, wie es die Schrift uns sagt. Und dann habe ich feststellen müssen: Mensch, Siegfried, bei dir ist da noch nicht alles neu geworden. Du hast noch so eine gleichen Marotten, wie du früher hattest. Du bist immer noch so anfällig gegen so viele Dinge. Du tappst immer wieder in Schuld und Sünde hinein. Nee, bei den anderen mag das ja sein, aber bei dir, bei mir, ist nicht alles neu geworden. Das war so meine Anfechtung in der ersten Zeit meines Glaubenslebens. Ich verstehe die Sache, diesen Ausdruck heute anders. Wenn wir uns Christus anvertrauen, dann bleiben wir Menschen so, wie wir sind. Mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen, mit unseren Macken und auch mit den Sünden, in die wir immer wieder mal hineinkommen. Das ist nicht alles weg. Und wem das zur Anfechtung wird, dem darf ich sagen, die Übersetzung ist wirklich wahr. Es ist alles neu geworden. Was ist denn neu geworden? Neu geworden ist unsere Beziehung zu Gott. neu geworden ist, dass wir, die wir einst verloren waren, Gottes Kinder geworden sind. Neu geworden ist, dass die Vergebung, die Jesus am Kreuz erworben hat, vor fast 2000 Jahren, heute noch die gleiche Kraft hat. Und dass wir von der Vergebung her leben dürfen. Das ist doch etwas völlig Neues. Und das hilft mir, auch über meine Schwächen hinweg, im Vertrauen auf Jesu Erlösungswerk. Er hat es getan, er hat es vollbracht. Und darum dürfen wir es jeder für sich ganz persönlich in Anspruch nehmen. Er hat meine Sünde getragen. Er hat die Sünde der ganzen Welt getragen. Und es gibt keine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Man liest es immer wieder mal, wenn man so Lebensberichte liest, man hört es in Gesprächen. Mir kann keiner mehr vergeben. Das ist Unsinn. Wenn ich mit meiner Schuld, mit meinen Bindungen, egal welche Art es sind, zu Jesus komme und ihn um Erlösung, um Vergebung bitte, dann vergibt er. Und dann ist die Schuld weg. Und dazu sind wir aufgefordert, uns von ihm befreien zu lassen. Amen. Jetzt hören wir noch ein Lied.